Schon so viel gesagt. Könnt ihr trotzdem nochmal zuhören? Ja, was predigt man am Pfingsten? Hört mir die Folie bitte. Ja, Gemeinde der offenen Tür. Interessant. Jesus, ich danke dir für dein Wort, dass dein Wort Wahrheit ist. Und ich bitte dich, dass dein Wort uns heute verändert, so wie du es möchtest. Nimm alles weg, was unnötig ist, und bring alles hervor, was bei jedem Einzelnen heute dran ist, zu deiner Ehre. Amen. Apostelgeschichte 2. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Sie waren ready, haben wir gerade gehört. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein und wie ein von gewaltigem Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jedes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt. Wow, sie waren zutiefst verwirrt. Vielleicht geht der ein oder andere heute auch zutiefst verwirrt nach Hause. Dann gebt nicht mir die Schuld, also könnte mir schon, wenn es so schlecht war, aber... Denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in einer seiner eigenen Sprache reden. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragt einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Na, warum sollte ich denn heute eine Erklärung dafür haben? Ich muss euch ein bisschen auf die Folter spannen. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben doch zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. So, wenn ich so in die Gesichter der Anwesenden schaue, gehe ich mal das aus. Das Durchschnittsalter geistlich gesehen ist so zwischen 20 und 50 Jahre alt ungefähr, oder? So, wie lange seid ihr schon im Glauben unterwegs, Fritz? Das ist also wie viele Jahre? 60 schon her, oder? Also sind wir noch durchschnittlich weiter oben. So, Fritz und andere haben 60 Mal schon Pfingsten erlebt. Und andere 40 Mal. Ja, was bitteschön soll ich denn euch heute erzählen, was ihr nicht alles schon wisst? Wiederholung ist der Motor des Lernens. Der könnte von der Schule sein. So, ich habe mir Gedanken gemacht, naja, worum ging es eigentlich im Pfingsten? Pfingsten kennen wir, die Geschichte. Und eigentlich dürfen wir Pfingsten nicht isoliert sehen. Das ist immer die Gefahr, sondern wir sollten die Apostelgeschichte sehen. Ja, es gab Zeichen und Wunder. Und ja, dieses Zeichen in anderen Sprachen zu reden, sollten wir wieder mehr reaktivieren. In der Apostelgeschichte war es tatsächlich so, da können wir diskutieren, wie wir wollen. Ich bin mittlerweile in einer christlichen Schule, da gibt es Kollegen, die sehen es ganz anders wie ich. Ist okay, ich liebe sie trotzdem, ich segne sie trotzdem. Ja. Aber es war immer das Zeichen des Heiligen Geistes, war, wenn Leute angefangen haben, in anderen Sprachen zu reden. Ich kann es nicht anders sagen. 8-mal, Dankeschön, ich habe es nicht überprüft. Ich sage nicht, was vielleicht auch in die falsche Richtung geht, dass es das einzige Zeichen ist, wo andere vom Stuhl runtergefallen sind. Nur wenn du in Zungen redest, bist du erfüllt vom Heiligen Geist. Das sage ich nicht damit. Ich sage nur damit, es gab diese Zeichen und Wunder. Also sprich, es war auch überprüfbar, es war erlebbar. Aber wir vergessen, der Heilige Geist kam auch ein paar Kapitel später, sehen wir den ersten Märtyrer. Er gab Kraft dem Jakobus. Wir wissen nicht genau, wie er sich gefühlt hat. Die Bibel schweigt dazu. Wir wissen nur, Petrus wurde errettet. Jakobus, nein, davor war noch der Jakobus, einer der Apostel, wurde auch zum Märtyrer. Und auch das berichtet die Apostelgeschichte nicht so im Detail, aber auch das ist etwas, was wir dem Heiligen Geist zuschreiben sollten. Wir haben heute gesungen, mach uns eins, oder wir sind eins, danke Markus. Wir sind eins, Nicht, weil wir hier sind, im gleichen Raum. Wir sind auch nicht eins, weil wir die gleiche Theologie haben. Die haben wir sowieso nicht. Jeder hat ein bisschen woanders, aber grundsätzlich ja. Wir sind eins, weil wir von Jesus Christus berufen worden sind, weil wir einen Herrn haben. Er ist für uns gestorben. Egal wie groß deine Schuld und meine Schuld ist, wir haben den gleichen Herrn. Aber auch die Einheit zwischen Juden und Christen ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Die Gemeinde, die wir heute versuchen zu leben, uns schon der Auftrag der Nationen wurde sichtbar. Paulus spricht in 17, glaube ich, dass Gott es ist, der die Nationen erschaffen hat, erwählt hat, ihnen Grenzen gibt. Also die Apostelgeschichte hat einen riesen, wenn wir sie mal anschauen, Ausfluss auf alle Lebensbereiche. Und ich habe es zusammengefasst, Unmögliches möglich zu machen. Es war in dem Denken der damaligen Menschen eigentlich vieles nicht möglich. Und wir gewöhnen uns daran, dass wir sie erzählen wie Geschichten, die Märchen sind. Also ich nehme mich mit zu, ja. Und ich möchte heute uns einen kleinen Tipp geben, was ich glaube, hoffentlich mich selber bewegt natürlich, aber was ich denke, was uns weiterbringen könnte. Wie kann ich den Heiligen Geist mehr im Natürlichen wie im Übernatürlichen? Ich bin nicht mit Absicht in den Dualismus zurückgefallen, dass der Heilige Geist nur im Übernatürlichen wirkbar wäre, sichtbar wäre, erlebbar wäre. Die Herzenstransformation ist genauso wichtig wie die äußeren. So, und ich habe mir die Frage gestellt, naja, was hindert uns eigentlich daran? Was hindert uns daran, die wir alle schon so lange unterwegs sind, den Heiligen Geist mehr zu erleben? Habt ihr euch diese Frage auch schon gestellt? Also ich stelle sie mir immer und immer mal wieder und bin zu einer weiteren ehrlichen, so ehrliche, wie sagt man da, Dankeschön gekommen, Reflexion hat er gesagt, gekommen. Und deswegen habe ich mich begnügt auf ein paar wenige Geschichten heute. Ich lese euch zwei Geschichten aus der Apostelgeschichte. Und da könnten wir zum Beispiel den Hananias fragen. Hananias, was hat dich eigentlich daran gehindert? Wir lesen Apostelgeschichte 9. Wir lesen Apostelgeschichte 9. Ich lese mehr vor, als da steht. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias, ja Herr, hier bin ich, erwiderte Hananias, geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frag im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen, Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viel schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er einer der führenden Priester dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Das lesen wir so. Hättest du auch so reagiert? Oder hättest du gleich gesagt, kein Problem, Herr, machen wir. Dann darfst du die nächste Predigt halten. Aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm. Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er in meinem Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Wäre eine eigene Predigt wert. Fragen wir mal den Petrus ein Kapitel später. Was hindert dich daran, Petrus, eigentlich die Einladung des Heiligen Geistes anzunehmen? Es steht, um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat um etwas Essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und in etwas wie ein riesiges leinendes Tuch herabkommen, gehalten an seinen vier Ecken, auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßler, Reptilien, Vögel. Nun hörte er eine Stimme. Auf, Petrus, schlachte und iss! Auf gar keinen Fall, Herr. Kannst machen, was du willst, nicht mit mir. Steht so nicht drin, aber hätte ich gesagt. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Was hinderte den Petrus, gleich sofort Juhu zu sagen, wie die ein Apostel in Pfingsten? Der hat doch auch gleich Juhu gesagt und ist raus auf die Straßen und hat gepredigt. Warum hat er es diesmal nicht gemacht? Wie bitte? Gesetzlichkeit? Ich erzähle euch noch eine weitere Geschichte, um es ein bisschen lebensnaher zu machen. Die Geschichte ist ungefähr vor 30 Jahren geschehen, aber der Mann, der diese Geschichte erzählt hat, lebt noch. Der Mann ist Polizist zum damaligen Zeitpunkt und hat an Weihnachten und vom Heiligabend schon gerufen worden mit seiner Einheit. Ein Einbruch wurde gemeldet und der Verdächtige ist ein großer Mann mit roter Jacke, mit gestohlenem Weihnachtsgeschenk. Und nach kurzem Kampf wurde der Mann festgenommen. Er sagt, oh, ich war so verzweifelt, ich wollte meiner Ehefrau ein schönes Weihnachtsgeschenk machen. Aber der Polizist glaubt ihm nicht. Und er schreibt jetzt Folgendes wörtlich. Der Dieb sagt, meine Frau studiert, es ist Weihnachten, wir sind pleite und ich wollte ihr nur ein Weihnachtsgeschenk besorgen. Ich sah ihm in den Rückspiegel. Klar, er tat reumütig, aber das tut doch jeder, der erwischt wird. Knastbekehrung. Glauben im Schützengraben. Ich glaube ihm kein Wort. Erfahrungsgemäß haben Typen, die tagsüber Einbrüche begehen und sich dann der Festnahme widersetzen, keine studierte Frauen. Könnte auch ein Vorurteil sein. Sag es dem Richter, sagte zu dem Dieb. Aber dann hatte der Richter mir etwas zu sagen. Lass ihn gehen. Der Gedanke war sauklar und dringend, dass sich das Lenkrad herumriss, sodass der große Mann mit dem Kopf gegen die Scheibe knallte. Das war nicht nötig, murmelte er, wohl in der Annahme, ich hätte es absichtlich gemacht. So was mache ich nicht, sagte ich ihm. War nur abgelenkt. Okay, sagte er und klang nicht ganz überzeugt. Lass ihn gehen. Der Gedanke kam mir erneut und diesmal mit großer Intensität aus tiefstem Inneren. Ich hatte jahrelang im Beruf das Hören auf Gott im Gebet geübt und seine Stimme vernommen und erlebt, wie Gott Erstaunliches vollbrachte. Aber dies war eine völlig andere Situation. Er hatte mich in eine heikle Situation und Aktion mit bedeutenden Folgen geführt, aber nie verlangt, dass ich einen mutmaßlichen Verbrecher auf frischen Tat freilasse. Tat Gott solche Dinge? Hallo? Ja? Okay. Ich versuchte kurz, die Bibel innerlich nachzulesen. Jesaja 61 und Freiheit für Gefangene ausruft. Oh je, biblisch gesehen, okay, vielleicht, aber rechtlich, was sagen die Polizeivorschriften? Was hättest du getan? Also ich weiß, was ich getan hätte. Ich frage dich, was hättest du getan? Hättest du ihn gehen lassen? Was hindert uns daran? Was hindert den Hananias, sofort zu sagen, hier bin ich, Herr, wie wir heute Morgen gesungen haben? Was hindert den Petrus daran, zu sagen, also wenn Gott eine Offenbarung, eine Vision gibt, wer bin ich, dass ich Gott widerstehe? Und wer ist dieser Polizist mit namens Jaime, dem Gott sagt, lass ihn gehen? Könnt ihr bitte zweimal durchklicken, irgendwie will mein Pointer nicht? Der kann ja auch nicht, wenn er nicht eigentlich. Warum hat es denn bis jetzt funktioniert, ihr Schlingel da hinten? Nee, ihr seid eins zu weit. Müsst nur eins zurück. Ist egal. Wir müssen eigentlich drei Leute. Was fragen wir? Hananias fragen wir, Petrus fragen wir, Jaime. Nur eins, Dankeschön. So. Lasst uns mal ehrlich sein. Was verbindet die drei Geschichten? Eine Reaktion auf das Reden des Heiligen Geistes. Und wir sind ja dafür, dass der Heilige Geist mehr wirkt unter uns. Soll ich euch sagen, was ich gemacht hätte? Ich hätte es nicht geschafft, der Stimme des Heiligen Geistes zu gehorchen. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Der Jamie sagt aber, er hat es gelernt, auf die Stimme Gottes zu hören. Ich habe jetzt an. Ich kann nicht mehr machen als. Das war eins zu viel schon. Schade, wenn die Technik, also nicht ihr, sondern. Lasst uns mal kurz austauschen. Was hindert die drei Menschen daran, sofort auf die Stimme des Herrn zu hören? Menschlicher Verstand, was noch? Tradition? Angst? Ich vermute mal, alle Abwägungen führen auf einen einzigen Begriff zurück, den der Markus gesagt hat. Angst. Wie bitte? Wenn das rauskommt. Und wir alle, glaube ich, haben Situationen in unserem Leben gehabt, wo wir, die wollte ich jetzt da aufschreiben, aber Technik hat heute bei mir nicht so funktioniert, die uns daran hindern, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Und ich habe mir überlegt, wäre es nicht ehrlicher, dieser Angst heute Morgen mal in die Augen zu schauen, als uns eine Pringstpredigt zu machen, wie toll alle Dinge passieren? Ja. Aber wir es übersehen manchmal den Schritt, den die Bibel zum Glück auch offenbart hat beim Simon und auch beim Hananias. Ganz so easy war es nicht immer, wie wir in manchen Geschichten lesen. Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedenen Seiten habe ich erfahren, ein menschliches Argument, es stimmt ja, der Paulus war ja schon so ein Knochen und bis dahin wusste er nicht, wie das ausgeht. Woher soll ich wissen, dass der mich nicht genauso einen Kopf kürzer macht oder in den Knast springt? Wir lesen das klar. Petrus sagt, auf gar keinen Fall. Wir sind Juden, wir sind das erwählte Volk Gottes, uns gehört die Tradition, uns gehört alle Verheißungen, uns gehört der alte Bund, uns gehört alles. Die da draußen, das sind die Heiden. No way, nicht mit mir. Bitte eins weiter. Meine Aufgabe heute Morgen ist nicht, den Finger in die Wunde zu tun und IAA zu sagen, weil ich gehöre auch dazu, habe mir schon bekannt, ich hätte es nicht gemacht an seiner Stelle. Ich bin so dankbar, dass wir einen Heiligen Geist, einen Tröster haben, der zu Pfingsten kam, der uns zwar darauf hinweist, aber der uns nicht verdammt. Weil in Christus Jesus keine Verdammnis ist. Lesen wir mal die Geschichte weiter. Lass ihn jetzt gehen. Die Stimme in meinem Kopf war fast schmerzhaft. Ich wusste, es war die Stimme des Heiligen Geistes. Wer sonst hätte es sein können? Ich war mir sicher, dass weder ich noch Satan auf die Idee gekommen waren, den Kerl einfach freizulassen. Die Heilige Schrift lehrt, den Heiligen Geist nicht zu betrügen oder zu dämpfen. Doch die Angst vor den Folgen einer Freilassung dieses Gefangenen trug viel dazu bei, diese innere Stimme zu dämpfen und zu betrüben. Ich fuhr mit meinem Streifenwagen auf einen Parkplatz, Kilometer weit weg vom Amtsgericht und hämmerte mit der Faust auf das Lenkrad. Emotionen! Sorry, ich versuche es in Stimme zu... Was ist los? Fragte eine nervöse Stimme aus dem Käfig. Ich hörte, wie er seinen torähnlichen Armen gegen die Flexfesseln ankämpfte. Sag nichts, rief ich. Glaub mir, du willst dieses Gespräch nicht stören. Mit wem redest du? Fragte er panisch und verwirrt. Mit Gott, glaube ich. Ist ehrlich? Er haut ein bisschen den Feuchten aus. Gott, weißt du eigentlich, was du von mir da verlangst? Weißt du das eigentlich? Also ja, natürlich weiß ich es in meinem Kopf, dass ich es weiß, aber weißt du, was es mich kostet? Können wir bitte die übernächste Folie kurz sehen? Mein Gebet, sagt er, meine Mangelgedanken führten mich zu dem Schluss, dass die Freilassung des Riesen eine hundertprozentige Verlustsituation wäre. Wie Mose und andere Männer und Frauen in der Bibel legte ich Gott alle Gründe dar, warum sein vorgeschlagener Handlungsplan eine schlechte Idee war. Mein Gebet ging ungefähr so. Herr, wenn ich diesen Kerl gehen lasse, werde ich gefeuert. Selbst wenn ich nicht gefeuert werde, werde ich von den Polizisten gemieden. Aber ich werde gefeuert, also ist es egal. Ich werde von den internen Ermittlungsabteilungen suspendiert. Aber ich werde gefeuert, also ist es auch egal. Ich werde nie wieder einer anderen Dienststelle eingestellt. Mein Traum von einer Polizeikarriere ist ausgeräumt. Gerechtigkeit verlangt Strafe, Herr. Dieser Kerl wird jemanden wehtun. Ich werde verklagt. Ich werde selbst verhaftet. Nach meiner Entlassung bin ich arbeitslos, bankrott und obdachlos. Meine Frau wird sich schämen und wieder bei ihren Eltern einziehen, die mich ohnehin schon nicht mögen. Die Scham über meine Entscheidung wird mich in den Untergrund treiben. Ich werde jedes Gefühl für mich selbst verlieren. Ich würde verbittert und düster werden und mein Glauben verlieren. Tut mir leid, lieber Gott, tut mir leid, aber das geht nicht. Tut mir leid, lieber Weihnachtsmann, sagt er zu dem, der hinten die roten Jacke anhatte, Weihnachten hinter Gittern. Könnt ihr das verstehen? Ja? Wie bitte? Besonders gut als Deutsche können wir das verstehen. Genau, du hast schon rausgehört, das ist ein Ami. Bitte die nächste Folie. Was sagen diese Gebete, die übernächste? Sorry. Ja, nächste. Nein, das sind eigentlich drei. Habt ihr keinen? Was sagen diese Gebete über den Beter? Wie bitte? Er kann nicht vertrauen. Ist es, und deswegen auch nicht gehorchen. Ist es ihm zu verübeln? Genau. Er kämpft. Weil er hatte ja schon Erlebnisse mit Gott gemacht, die ihm gesagt haben, es funktioniert, wenn ich auf Gottes Stimme höre. Wenn er ehrlich ist und wenn wir ehrlich sind, vielleicht hat er auch schon Erlebnisse gemacht, wo es nicht so funktioniert hat. Das gehört dazu. Aber er kämpft mit sich. Die nächste Folie oder nächstes Bild. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, das mich gerade am meisten umtreibt. Er sagt, wenn ich eine falsche Identität habe, jetzt geht es erst andersrum, bin ich geprägt von Angst. Und diese Angst führt mich zu einem inneren Konflikt. Und er führt meistens zu einem äußeren Konflikt. Und wenn ich die Stimme des Heiligen Geistes erleben möchte, muss ich da anfangen, spätestens, wo es zu meinem inneren Konflikt wird. Wenn ich zugebe, es ist eigentlich meine Angst und meine damit verbundene falsche Identität, dann kann ich eigentlich nicht in dem Punkt dem Heiligen Geist gehorchen, weil dann funktioniert eine Ebene tiefer. Passiert dann was? Dann agiere ich nicht aus dem heraus, was ich hier oben weiß, sondern agiere ich heraus aus dem, was ich hier innen festgelegt habe. Meine Karriere spielt auf dem Spiel. Ich werde arbeitslos. Ich werde auf obdachlos. Alles nachvollziehbar. Aber warum glauben wir das? Weil wir die Zusage Gottes an unsere Identität nicht immer für wahr halten. Er sagt aber, wenn wir diesen Schritt rückwärts gehen und zu unserer wahren Identität kommen, dann kommt Mut, weil sie nicht aus unseren Umständen, nicht aus uns selbst herauskommt. Dann kommt ein Frieden, selbst für Dinge, die unmöglich sind. Und dann kommt eine kreative Lösung des Heiligen Geistes. Und da möchte ich hin mit uns. Da möchte ich hin, dass wir den Heiligen Geist nicht nur im Natürlichen erleben. Er segne unseren Urlaub, dass das Flugzeug nicht abstürzt, dass die Ampel nicht und so weiter. Ist alles okay. Aber wir begrenzen doch, wenn wir ehrlich sind, oft Gottes Wirken auf das, was doch irgendwie noch überschaubar ist. Er schreibt, die äußeren Konflikte, die wir in uns regelmäßig verstrickt finden, sind die Folge jenes inneren Konflikts, der auf der Ebene unseres Herzens tobt. Dieser innere Konflikt wurzelt in einer Angst, die aus unserem ständigen Verharren in einer falschen Gottesvorstellung erwächst. Eine Vorstellung, die wiederum zu einem falschen Bild von uns selbst sowie von anderen Menschen, insbesondere von Fremden, führt. Er schreibt in diesem Buch, das ich gelesen habe, letztendlich sind es zwei falsche Weltbilder. Das eine Weltbild der Trennung, ich bin getrennt von Gott, von Menschen und anderen, und ein Menschenbild, ein Weltbild, ich bin versöhnt mit Gott. Ich lebe in der Beziehung zu Gott, zu mir, zu anderen. Was wäre denn passiert, wenn der Petrus gesagt hätte, nein, sorry, das ist zu viel, das kannst du von mir nicht verlangen, Gott. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Was wäre denn passiert? Wie bitte? Ich habe jetzt nicht die Zeit, darüber zu reden. Der Plan B ist, glaube ich, nicht vorhanden bei Gott, weil Gott unser Versagen mit einbezieht. Er hat das Versagen einbezogen, dass der Petrus vor ein paar Wochen davor noch seinen Sohn Jesus Christus verleugnet hatte. Er hatte den Plan einbezogen, dass Mose an einem Punkt war, wo er gegen den Stein schlägt und versagt. Er hat mit einkalkuliert, dass ein Elia, obwohl er Isabel, was ich wie viel Baalpriester niedergeschlagen hat, davonläuft vor einem Weibstück. Entschuldigung. Ja, das war jetzt absichtlich übertrieben. So spreche ich nicht über Frauen. Aber ihr wisst, was ich sagen will. Er hat es eingeplant, er wusste das, dass diese Menschen an diesen Punkten versagen. Und deswegen sollten wir aufhören, Angst zu haben, zu versagen. Gottes Idee, auch die Heiden zu erretten, wäre auf andere Weise, bin ich 100% überzeugt, zum Ziel gekommen. Weil es schon vor Erschaffung der Welt sein Plan war, durch Israel und später durch die Gemeinde die Nationen zu erreichen. Was wäre, wenn Hananias Nein gesagt hätte? Verständlicherweise. Gott hätte wahrscheinlich jemand anders gefunden, um seine Berufung über Paulus auszusprechen. Was will ich damit sagen? Gottes Gnade und Berufung ist unwiderruflich. Und wenn wir uns mehr ausstrecken nach dem Heiligen Geist, geht es für mich nicht darum, auch mehr Tohuwabohu, mehr Feuer vom Himmel, mehr Zeichen vom Himmel, mehr jenes und jenes. Ja, schön. Aber dann möchte ich mehr Wahrhaftigkeit. Können wir das nächste Bild bitte? Nee, das ist nicht das nächste Bild. Dankeschön. Jamie Winship sagt in seinem Buch, die Wahrheit führt zur Transformation. Erstmal die Wahrheit zuzugeben, Herr, eigentlich überfordert mich das. Das gibt Raum zur Buße und Umkehr und ermöglicht eine Veränderung. Also wir beginnen immer mit der Wahrheit zu sagen. Ich hatte diesen Kampf und habe ihn immer mal wieder. Gott hatte von mir verlangt, als 20-Jähriger, wo ich dachte, Gott, wie kommst du auf die Idee? Es gibt ja diese Sprache, vor der Gemeinde in Zungen zu reden. Ja? Ich weiß immer viel zu wenig. Und ich wusste ganz genau, Gott sagt mir, steh vor der Gemeinde und spreche in anderen Sprachen. Ich habe gesagt, Gott, no way. Das schaffe ich nicht. Da kann ich mich gleich umbringen. Er hat damit etwas adressiert, was ganz tief in mir drin sitzte und immer wieder sitzt, ist die Angst, dass Gott etwas von mir verlangt, was ich nicht schaffe. Aber ist das nicht alles so, wenn wir ins Übernatürliche kommen? Und ich habe es das erste Mal nicht gemacht. Ich habe es das zweite Mal nicht gemacht. Und ich habe es auch das dritte Mal nicht gemacht. Und jedes Mal habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt. Betrübt den Heiligen Geist nicht. Aber ich habe gerungen damit. Ich bin zum Seelsorger gegangen und sage, Herr, ich weiß, Gott verlangt was von mir, ich kriege das nicht hin. Und irgendwann habe ich gedacht, gut, was soll denn passieren? Dann sagen sie halt, der ist irre oder was auch immer. Mittlerweile mache ich das ab und zu, wenn ich es empfinden habe, es passt. Aber es ist jedes Mal ein Glaubensschritt. Achso, funktioniert nicht. Nächste Folie bitte. Weiter. Wir lesen in der Bibel, und das ist letztendlich Pfingsten, folgt also dem Weg der Liebe und bemüht euch um die Geistesgaben, ganz besonders aber um die Weissagung. In andere heißt es, strebt danach, sei ausgerichtet. Also wenn wir hier zusammenkommen, kommen wir nicht in erster Linie zusammen, um Friede, Freude und Wohlgefühl zu erleben. Nein, Paulus sagt, strebt danach, dass er die Stimme des Heiligen Geistes hört, dass er euch Weissagen und Prophetie gibt. Im Epheser sagt der Paulus, und berauscht euch nicht mit Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. In Römer 11 sagt er, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Hallo. Naja, Paulus war so verzehrt von der Liebe Gottes, dass er gesagt hat, das Beste, was uns passieren kann, mit diesem Feuer, dem verzehrenden Feuer, ganz neu angespannt zu werden. Was macht es in euch? Was macht es in mir? Ich hoffe, die Predigt dient dazu, dass es uns mehr Hunger gibt. Dass wir sagen, ich will, dass Unmögliches möglich wird. 1. Thessaloniker 5, lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht damit nicht geringschätzig um. Prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Das Böse aber ganz gleich in welcher Art sollt ihr meiden. Da könnte man jetzt fast sagen, Paulus, bist ein bisschen reifer geworden. Oder Paulus, hast schon andere Erfahrungen gemacht. Ja, mittlerweile gingen auch falsche Propheten durch das Lande und falsche Lehrer ziehen durch die Lande und falsche Apostel geben vor, etwas zu sein. Und deswegen ermahnt uns durchaus die Bibel, sagen, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft. Aber wir Deutsche, und vielleicht auch ich, warum auch immer, sind da so ängstlich. Weil wir Angst haben könnten, dass es ein falscher Geist ist, dann lassen wir gar keinen zu. Weil wir Angst haben können, Fehler zu machen, kontrollieren wir alles. Selbstschutz. Wir sind in Kontrolle. Jetzt passiert zwar nichts, aber uns geht es soweit gut. Wollt ihr wissen, wie die Geschichte ausging?
Die Hitze ist gleich fortkommt. Die andere Happy
Aber lasst sie uns bitte nochmal in dem Zusammenhang sehen. Es ist Pfingsten heute. Das feiern wir, hoffentlich. Lasst es uns in dem Zusammenhang sehen. Hananias hat auch gerungen. Ein Petrus hat auch gerungen. Es ist nicht immer alles so, wie wir es lesen. Und ich wünsche mir, dass wir dahin kommen, dass wir heute eine Herzensentscheidung wieder treffen und sagen, koste mich, was es wolle, ich rette mich in die liebende Arme meines Vaters. Und wenn er was von mir verlangt in Zukunft, was ich sage, Herr, ich kann es nicht, du überforderst mich, dann renne ich nicht weg zu ihm, sondern dann renne ich zu ihm und hau meine Arme aufs Lenkrad oder wo auch immer ich bin und sage, jetzt bist du dran. Ich ging, also Jamie Winship, ich ging um das Auto herum zur hinteren Beifahrertür und riss sie auf. Raus hier! befahl ich dem Gefangenen. Warum? Fragte er misstrauisch. Ich lasse sie laufen, erwiderte ich. Ich versuchte, ruhig und beruhigend zu klingen, aber ich war wütend. Mein Gerechtigkeitsempfinden wurde von Gott mit Füßen getreten. Kommen Sie raus! Warum lassen Sie mich laufen? Fragte er und entfernte sich diesmal tatsächlich weiter von der offenen Tür weg, von der Freiheit und Befreiung. Frustriert griff ich hinein, packte ihn an einem der gefesselten Arme und zog. Es war, als wollte man eine Granitstatue bewegen. Wir rangen hin und her, bis er schließlich nachgab und aus dem Käfig befreit wurde. In meiner gesamten Laufbahn hatte ich noch nie mit jemandem kämpfen müssen, um ihn zu befreien. Erkennen Sie die Parallelen? Ich denke darüber nach, wie sehr wir Menschen uns gegen Gottes Wunsch, uns zu befreien, sträuben. Wir lieben die Dunkelheit mehr als das Licht. Warum? Wir haben vor allem Angst. Gottes vollkommene Liebe jedoch kann und wird nicht nachlassen. Der große Mann wehrte sich, als ich versuchte, ihn von den Kabelbindern zu befreien. Und als er frei war, wich er nicht von meiner Seite. Er klammerte sich an mich und wollte nicht weggehen. Geh weg von mir, befahl ich. Was ist los mit dir? Ich lass dich. Du kannst gehen. Tschüss. Ich fürchte mich, wenn ich mich von dir entferne, sagte er fast weinend, wirst du sagen, ich hätte versucht zu fliehen und mich erschießen. Was? Was? Ich konnte nicht fassen, was er da sagte. Was für eine Welt hat nur solche Angst in uns hervorgebracht? Wie weit sind wir voneinander entfernt? Wie konnte die Kluft zwischen den Menschen so groß werden, dass selbst ein Akt der Freundlichkeit als Manipulation galt? Ich werde dir nicht wehtun. Warum soll ich dir wehtun? Weil ich deinen kleinen Freund verletzt hatte, den Polizist, den er, also beim Festnehmen, gab es ein bisschen eine Prügelei. Eine einzelne Träne rollte über die Wange des Riesen. Ich wollte ihn nicht verletzen. Ich hatte Angst. Ich habe immer noch Angst. Hör zu, sagte ich. Wir waren so nah beieinander, dass ich seinen Schweiß und seine Angst riechen konnte. Du verstehst das vielleicht nicht. Ich zögerte. Ich bin ein Nachfolger Jesus und ich glaube, dass Gott manchmal zu uns spricht. Und ich glaube, Gott möchte, dass ich dir vergebe und dich gehen lasse. Ich weiß, das klingt verrückt und vielleicht ist es das auch. Aber ich weiß es nicht. Es ist Weihnachten und es scheint mir etwas zu sein, was Jesus tun würde. Also, frohe Weihnachten. Und bitte verschwinde, bevor ich meinen Glauben wanke. Werdet ihr nicht Ärger bekommen? Fragte er. Das ist sicher, dachte ich. Sagte aber, das geht sie nichts an. Ich wollte, dass meine Worte mutig und selbstbewusst klangen. Doch sie klangen kraftlos und entmutigt. Der große Mann sah aus, als wollte er mich umarmen. Lassen Sie es. Gehen Sie nach Hause. Als ich in meinem Streifenwagen davonfuhr, wusste ich, dass Gott meine Entscheidungsfindung geleitet hatte. In meiner von Trennung geprägten Weltsicht sah ich mich als Polizist im Wettbewerb mit anderen, besseren Kollegen. In dieser falschen Identität konnte ich keine Fehler oder Abweichungen meiner dualistischen Schwarz-Weiß-Welt zulassen. Denn ich wusste mir meines Erfolgs absolut sicher sein. Durfte mir nicht die Schwäche erlauben, mich auf andere zu konzentrieren. Und jetzt hört gut zu, aber Gott sagte mir etwas anderes. Folge mir, und ich werde dich zu mehr machen, als du je bitten oder dir vorstellen kannst, zu einem Meisterwerk. Wenn du mir in deiner wahren Identität als kämpferischen Friedensstifter folgst, das hat er schon öfters von Gott gehört, dass er ein Friedensstifter sein soll, dich auf das Wohl anderer konzentrierst, bereit bist, Misserfolge als Teil deines Wachstums und deiner Lernprozesse zu akzeptieren, das Geheimnis meiner Wirkungsweise und Führung annimmst und darauf vertraust, dass ich, dein Gott, mehr als genug bin, um deine Bedürfnisse auf allen Ebenen zu erfüllen, dann werde ich dir in dieser Verbindung mit mir, dir selbst und anderen erstaunliche Dinge zeigen, die sich jeder Erklärung entziehen. Wirst du zuhören? Verstehen und gehorchen. Schma Israel, höre Israel, verstehe und gehorche. Ich antwortete, ja Herr, ich glaube dir, hilf meinem Unglauben. Ja, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Er hat ihn gehen lassen. So, jetzt geh mal zu deinem Chef. Die eine Einheit ist schon vorgefahren, gesagt, wir haben einen Dieb auf frischer Tat ertappt. Und er kommt jetzt heim oder kommt zur Polizeistation und alle schauen ihn an und denken, hey Jamie, wo ist denn der Dieb? Ach, du hast ihn gehen lassen. Okay. Kannst gleich zum Chef gehen und hoffe, dass er dich nicht gleich suspendiert oder was Schlimmeres passiert. Ich mache es kurz, es soll eine Predigt sein und keine Geschichtenerzählung, auch wenn die Geschichte wahr ist. Sein Chef sagt, Herr Winship, Sie haben schon einmal den Preis gewonnen, Polizist des Jahres zu sein. Ich halte sehr viel von Ihnen. Sie haben uns sehr viel Gutes getan. Und da heute Weihnachten ist, suspendiere ich Sie nicht gleich sofort. Ich gebe Ihnen 14 Tage Zeit, das Ganze wieder richtig zu stellen und danach entscheide ich, was ich tue. Könnt ihr euch vorstellen, wie er diese 14 Tage erlebt hat? Waschen, beten. Manchmal lässt Gott uns zu, in Situationen zu bringen, wo wir denken, das ist too much. Ein Tag, wo die 14 Tage zu Ende waren, kriegt er einen Anruf auf der Polizeistation. Herr Winship, hier ist aus einer öffentlichen Leitung, der Anruf für Sie. Okay, guten Tag. Winship, wie kann ich Ihnen helfen? Ah, hallo, Herr Winship, ich bin's, Herr Dieb. Können Sie sich an erinnern? Ja. Ich dachte, ich wollte Ihnen was Gutes tun. Ja. Dann schreiben Sie einen Brief der Polizeistation, dass Sie jetzt ein guter Mann geworden sind. Nein. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben mit meiner Frau Weihnachten erlebt, mit Jesus. Ich habe auf der Highschool Jesus erlebt und bin dann von ihm abgefallen, Drogen und andere Dinge. Ich will es wieder gut machen. Herr Winship, heute Nacht um 12 Uhr kommt ein schwarzer Porsche an der und der Kreuzung vorbei. Gehen Sie hin, verhaften Sie ihn, öffnen Sie das Auto. Klack. Ich dachte, das ist lustig. Ich habe gerade Dienst am Schreibtisch. Und mein Chef hat gesagt, weh, du gehst vom Schreibtisch weg. Hat er eine Idee? Ich habe einen guten Freund, der heute Nacht Nachtwache hat. Hat er ihn angerufen und hat gesagt, könntest du von mir einen Gefallen tun? Könnten wir gemeinsam dahin fahren? Um 11 Uhr treffen wir uns dort. Ja, treffen wir uns. Um 12 Uhr war er immer noch nicht da. Um 12.30 Uhr auch nicht. Sagt sein Freund, jetzt gehen wir. 12.31 Uhr fährt ein schwarzer Porsche. Nein, 11 an der Kreuzung. Vorbei. Was machen sie? Nicht Jamie, der geht heim. Ein Freund nimmt ihn mit anderen, macht das Auto auf. Was findet er? Drogen, Maschinenpistolen, Geld. Nächsten Morgen um 10 Uhr hat er einen Termin bei seinem Chef. Um 9.30 Uhr klingelt das Telefon, wieder von einem fremden Telefon. Herr Winship, können Sie bitte ins Telefon kommen? Ja. Und hat es geklappt? Ja. Ich habe Ihnen nochmal was zu bieten, Ihrem Chef. Dann sag mal schnell, weil ich habe eine Viertelstunde Termin. Okay. Ich schlage vor, in dem Viertel, in dem ich lebe, oder mehrere Viertel, ich bin darin aufgewachsen, in Drogen, Missbrauch, Kriminalität. Und ich will wieder gut machen. Jesus hat mein Leben gut gemacht, ich will es wieder gut machen. Ich gehe nur mit dir als Polizist in dieses Viertel rein und nehme einen nach dem anderen Hops, um es wieder gut zu machen. Aber sag deinem Chef, nur mit dir allein, mit keinem anderen. Sein Chef lässt sich darauf ein. Ein Jahr lang nehmen sie einen nach dem anderen Hops. Nur, ganz einfach, weil er auf die Stimme des Heiligen Geistes gehört hat. Macht es uns ein bisschen Mut? Mich überfordert es. Aber so what? Mich überfordert es deswegen nicht, jetzt zu der letzten Folie, falls sie noch da ist. Weiter. Weil ich mich entschlossen habe, diesen Prozess zu gehen, meiner tiefsten Angst in mir ins Auge zu schauen und sagen, Gott, es ist heftig, ich halte es nicht aus, diese Angst, aber du bist für mich gestorben. Und ich will in meine wahre Identität kommen und aus dem, was ich bin, in deinen Augen, möchte ich deine Stimme hören. Aber die Kraft des Heiligen Geistes kam über sie. Und Petrus musste erst durch die Verleugnung gehen, sein wahres Gesicht anschauen, bevor er im Pfingsten aufstehen durfte. Ich habe zum Abschluss für mich hingeschrieben, ich würde gern zwei Aufrufe machen. Ich lese euch vor, ohne sie zu machen, weil es eine Sache zwischen dir und dem Herrn ist. Aufruf 1. Wenn du noch spürst, dass deine Angst dich darin hindert, dem Heiligen Geist zu vertrauen, dann ermutige ich dich, das Gebet mit Geschwistern zu suchen. 2. Wenn du wieder neu mit seinem Geist erfüllt werden möchtest, also Angst vielleicht für dich gar nicht das Problem ist, so gehe auch du auf Geschwister zu und lass für dich beten. Vater im Himmel, du bist so gut, Herr. Und du weißt viel, viel besser als jeder Einzelne von uns, wo unsere Blockaden, unsere Ängste sind, unsere Hürden sind. Wir könnten jetzt tolle Predigten halten, wo wir alles Mögliche Theologisches sagen, Herr. Aber ich bitte dich, dass du uns da begegnest, wo unsere Blockaden wirklich sind, Herr. Ich danke dir, dass es deine Liebe ist, die uns zieht, Herr. Dass wir dir mehr und mehr vertrauen, dass Unmögliches möglich wird. So bitte ich dich, dass viele von uns heute ein neues Pfingsten erleben. Die Kraft des Heiligen Geistes, die uns Mut macht, die Wahrheit zu sagen, uns verändern zu lassen und von dir führen zu lassen. Du wirst immer und immer und immer gut machen, Herr. Und ich danke dir, dass wir Fehler machen dürfen, Herr. Dass du das mit einkalkuliert hast. So gebe ich dir die Ehre für alles, was hängen geblieben ist, Herr. Nimm alles weg, was weggehört, Herr.